sondern gemeint ist eigentlich diese Faszination von der Herrlichkeit und der Größe sittlichen Handelns. So Leute werden bewundert, die treu bleiben oder die für ihr Vaterland sterben oder die sich einsetzen mit Johanna Sebus oder so etwas. Sodass er sagt, eigentlich geht es in der Satiens um Doxa, um Herrlichkeit und an sich müsste die Ethik Doxologie heißen. Nun hat er auch gewusst, dass das Wort schon besetzt ist, nämlich für so Ausdrücke wie Ehre sei dem Vater oder die große Doxologie, das Gloria, nicht? Dafür ist das schon besetzt, also hat er seine Ethik auch Ethik genannt, aber an sich wäre der richtige Name Doxologie, die Lehre von der Herrlichkeit des Guten. Und deswegen ist ja auch das Sollen nicht das Letzte, sondern dass man sollen darf, ist etwas, was wir dürfen. Stellen wir uns einmal vor, wir hätten als Strafe für unsere Unanständigkeit das Gewissen verloren. Im ersten Moment würde man sagen, wunderbar, ist der Ruf erst ruiniert, lebt man völlig ungeniert, bis einem aufginge, man wäre dann ein Tier auf zwei Beinen. Und dann ist die Tatsache, dass man immer noch sollen darf, dass er jeden Morgen wieder zu mir sagt, sei anständig, wo er mich längst abhaken könnte und sagt, lass doch den Splett laufen, kann ich nur mit seiner Demut erklären. Aber ich habe noch gar nicht von Gott geredet. Das, was ich bisher entwickelt habe, ist eines Beweises nicht fähig, weil nicht bedürftig. Ich komme zum nächsten Schritt, also Selbstliebe oder Gehorsam. Ist eines Beweises nicht fähig, weil nicht bedürftig, aber Klärungen stehen an. Wovon behaupte ich hier, es sei selbstverständlich und selbstbegründet? Ottfried Höffe hat gesagt, man könne nur mit dem Interesse an moralischer Selbstachtung antworten und der Sorge, sie aus eigener Schuld zu verlieren. Ricken unterschreibt den ersten seiner Beiträge, also in seinem Artikel über Lebenskunst und was moralisch sein soll, damit, dass er sagt, Selbstachtung und Selbstliebe. Und mit dem Und verbindet er zwei Autoren, eben Kant und Aristoteles. Bei Kant ist es also die Selbstachtung vor sich, die er dort anspricht als Bedingung. Und ausführlicher kommt Aristoteles zur Behandlung, der eben sagt, das ist die Selbstliebe. Aristoteles sagt, schlecht ist es, wenn der Mensch sich Geld, Ehre und körperliche Lust wünscht. Gut ist es, wenn er sich um seiner selbst willen das in Wahrheit Gute wünscht. Er tut viel für andere, opfert notfalls auch sein Leben. Alles das zahlt er, ich zitiere, als Preis für ein höheres Gut, um das allein es ihm geht, nämlich das Schöne. Um ein Gut, um das es ihm geht. Das ist ja wieder der Punkt, wo wir uns dann wieder streiten müssen. Also, betont wird dann der Zusammenhang des Schönen mit dem Nützlichen. Das Gute muss also selbst, der Gute muss selbstliebend sein, denn er wird sowohl davon Nutzen haben, wenn er das Schöne tut, als auch den anderen Nutzen. Alles Schöne ist nützlich, aber nicht alles Nützliche schön. Beim Nützlichen bleibt offen, wozu es gebraucht wird, während das Schöne schlechthin gut ist. Deshalb soll es um seiner selbst willen getan werden. Nur der ist gut, der das Schöne deswegen tut, weil es schön ist. Warum soll ich moralisch sein? Die Antwort des Aristoteles ist, weil ich dann mich selbst liebe. Das heißt, weil ich mir das Gute um meiner selbst willen wünsche. Weil ich das Gute mir um meiner selbst willen wünsche. Klar ist von beiden Meistern her, dass unsere Frage nicht außermoralisch beantwortet werden kann. Trotzdem bleibe ich dabei, ich bin mit der These von Aristoteles Ricken, habe ich Probleme. Fraglos ist das Schöne, um seiner selbst willen zu wollen, also als Schönes und nicht als Mittel zu anderem. Fraglos auch muss man selbst es wollen und tun wollen, um ihm gerecht zu werden. Fraglos ist auch, dass es gut tut. Fraglos ist, dass es nicht bloß recht ist, sich zu lieben, es ist sogar geboten, dass wir uns lieben. Als Antwort jedes Einzelnen, das haben wir gesagt, auf die Liebe seines Schöpfers. Selbstliebe ist Dankbarkeit, haben wir gehört. Das unterschreibe ich ja mit. Aber wieso muss man das aus Selbstliebe tun? Warum soll ich das tun? Weil ich mich liebe. Das ist der Punkt. Warum muss ich das tun? Weil ich mich liebe. Deswegen habe ich hier geschrieben, Selbstliebe oder Gehorsam. Ist das wirklich die ganze Herrlichkeit des Guten und des Moralischen, dass ich mich selbst liebe, so hübsch wie das sein mag? obwohl man sich fragt, was das wirklich heißt, sich selbst lieben. Wo ja der Liebe die zwei Gestalten hat. Entweder von sich entzückt sein, und das finde ich ein bisschen komisch, auch wenn es ein hübsches Mädchen ist, oder für sich selbst leben und sterben. Und das finde ich tragisch. Wer für sich selbst lebt und stirbt, auweia. Also kann es das nicht sein. Und jetzt nenne ich eben zwei Leute für den Gehorsam. Simone Weil und Maurice Blondel. Wo es eben nicht um Selbstliebe geht, sondern um Gehorsam. Im Ausgang von der überzeugenden Erfahrung der Schönheit. Das gehört ja schon hin. Die Liebe der Notwendigkeit. Und sie wirft der Kirche vor, dass sie zu wenig mit der Schönheit argumentiert. Sagt, der eigentliche Gottesbeweis ist die Schönheit, denn wir verstehen gerade die armen und elenden Leute. Warum wird davon nicht geredet, sagt sie. Aber, sagt sie, diese Schönheit berührt umso lebhafter, je offenbarer die Notwendigkeit ist, etwa in den Faltungen, die die Schwerkraft der Gebirge ausmachen. Das heißt, die Schönheit ist die Sichtbarkeit der Notwendigkeit. Schön ist etwas, sie sagt so, ein Gedicht, bei dem man sich fragen kann, warum steht in der zweiten Zeile der dritten Strophe dieses Wort und nicht ein anderes? Wer da fragt, hat entweder das Gedicht nicht verstanden oder das Gedicht ist nicht ganz perfekt. In einem wirklich schönen Gedicht ist alles an seiner Stelle, da kann überhaupt nichts verändert werden, damit es dann noch ginge. Das ist der eigentliche Kern der Schönheit. Und in diesem Sinn ist die ganze Schöpfung Gott gehorsam. Der Lauf der Sterne, die Faltung der Alpen und die Wogen auf dem Meer. Und der Mensch auch, solange er in Actus Hominis, in Actibus Hominis unterwegs ist. Also wenn er stolpert, wenn er fällt nach den Gesetzen der Schwerkraft, wenn er begehrt nach den Gesetzen seines psychophysischen Dynamismus und so weiter. Und selbst wo wir noch mit der Natur zusammenarbeiten, tun wir es gehorchend. Parendo. Naturam parendo vincimus. Wir wissen, ne? Wo das hingehört. Dieses unweigerliche Gehorchen erfährt nun im gewillten Gehorsam seine eigentliche Höhe und Spitze. Die Entscheidung darüber, ob wir diesen Gehorsam begehren oder nicht, nicht weil wir uns selbst lieben, sondern ob wir diesen Gehorsam begehren oder nicht. Wie wenig gewillte Hingabe der Freiheit widerspricht, sie vielmehr erfüllt, lässt sich genau am Spiel erklären. Und da komme ich jetzt positiv auf den Schiller zu reden, nachdem ich ihn vorhin beschimpft habe. Nicht, wenn Bacon sagt, ich gehorche, um zu besiegen. So gilt beim Spiel, ich beherrsche die Regeln, um sie zu befolgen. Das heißt spielen. Eine Sprache beherrschen heißt ja nicht mit der tun, was ich will, sondern hinhören, was sie fordert. Den richtigen Kasus. Richtige Verb. Deswegen, wie Heider gesagt, ist Sprechen zuerst mal ein Hören. Nicht bloß auf den Partner, sondern auch auf die Sprache, was sie verlangt. Und sagt der Karl Kraus, die Sprache beherrschen, das tut der Kommi. Der Dichter ist ein Diener am Wort. Also ein Musikinstrument beherrschen heißt tun, was das will. Und das behaupte ich gilt von allen Lebensvollzügen. Wir hören und sehen nicht, um zu überleben. Wir leben, um richtig zu hören zu können. So wie der Plato gesagt hat, wir haben die Augen, um die Sterne zu sehen. Weil die es verdienen, gesehen zu werden. Und so setzt Balthasar mit seiner Erkenntnistheorie an, in seinem Buch über die Wahrheit. Ich habe die Augen, um der Wirklichkeit gerecht zu werden. Der Baum blüht da rum. Und was macht er, wenn er sagt, schon wieder guckt kein Schwein? Das geht ja nicht, nicht. Sondern natürlich muss man dem also dienen. Der tut zwar was, damit ich was zu gucken habe, aber eigentlich habe ich was zu gucken, damit ich sage, ja toll, mein lieber Baum. Das ist und erst recht bei Menschen. Also, wir lieben doch nicht, um zu leben, sondern wir leben, um zu lieben. Gesteigertes Leben wäre gerade Leben mit. Und so ist ja auch das Leben nie stärker, als wenn man schwach wird. Und das also genau nochmal hingehört, bis hin zur Schwäche Gottes für den Menschen. Und demgemäß hat dann Maurice Blondel das Leiden bestimmt als das Tun des Anderen in uns. Natürlich will der Mensch sein Wohl und darum die Plausibilität von Utilitarismus und evolutionärer Erkenntnistheorie und all dem. Blondel fragt sich, warum sind wir trotzdem so geneigt, gegen unser Wohl zu handeln? Und dann antwortet er, er meint, er sehe dafür nur eine Erklärung, dass nämlich der Mensch spürt, dass man beim richtigen Tun nicht den eigenen Wünschen folgt,